Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, moin und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst zum 17. Mai. Zu Beginn hören wir ein Lied und wer Lust hat, der darf gerne mitsingen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe euch heute etwas mitgebracht, und zwar mein Handy. Das Handy hat sich ziemlich schnell zu einem der Hauptkommunikationsinstrumente entwickelt. Häufig lästern wir vor allem über die Jugend, weil sie scheinbar gar nicht mehr von diesem Ding loskommt. Die Möglichkeiten mit einem Smartphone sind fast unbegrenzt. Gerade in Zeiten von Corona bin ich unglaublich dankbar dafür, denn es ist für mich einfach eine super Möglichkeit, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben und Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ich bin ein Beziehungsmensch. Ich freue mich, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, und mir fehlt etwas, wenn ich das nicht mehr kann. So sind wir Menschen. Du bist so gemacht, dass du andere Menschen brauchst. Sicher brauchen wir unterschiedlich viel Kontakt. Nicht jeder mag viele Leute um sich herum haben. Aber völlig isoliert, dann gehen wir ein. Der Mensch braucht Beziehungen, damit er leben kann. Das haben schon Wissenschaftler bei Neugeborenen herausgefunden. Das merken wir auch jetzt in Zeiten von Corona am eigenen Leib, wenn unsere sozialen Kontakte eingeschränkt werden. Bei dem einen oder anderen setzt mittlerweile vielleicht schon der Lagerkoller ein. Zu Hause nervt dich alles, dir fehlt die Abwechslung und vor allem fehlen dir die Kontakte nach außen. Natürlich sind wir auch manchmal froh, wenn wir alleine sind und unsere Ruhe haben, aber eben nicht zu lang. Du brauchst Menschen um dich herum, soziale Kontakte, Beziehungen, damit du nicht eingehst. Beziehungen halten uns am Leben und bereichern uns. Ich glaube, dass wir uns nach Gemeinschaft und nach Beziehungen sehnen, weil wir einen Schöpfer haben, dem es ganz genauso geht. Unser Gott ist ein Gott, der Beziehungen liebt. Er will, dass Beziehungen entstehen und dass Beziehungen gelingen und dass zerbrochene Beziehungen geheilt werden. Gott will Beziehungen leben und er hat viele Körbe bekommen. Viele Menschen, die diese Beziehung nicht wollen. Gottes Problem? Gott weiß, dass die Menschen ohne die Beziehung zu ihm nicht leben können. Er ist der Lebensspender. Ohne Gott sind die Menschen so wie ein Handy ohne Ladekabel. Je nach Akkulaufzeit hält es mal noch länger oder kürzer, aber irgendwann ist es vorbei. Jetzt könnte Gott sagen, egal, wenn sie mir einen Korb geben und nicht mit mir leben wollen, dann ist das ihr Pech. Aber jetzt kommt Gottes zweites Problem. Er liebt diese Menschen. Es ist ihm eben nicht egal. Er liebt dich und darum hat er sich einen Plan ausgedacht, wie die Beziehung neu hergestellt werden kann. Er sucht einen neuen Weg, dem Menschen zu begegnen und sich erkennbar zu machen, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus. Ich lese den Predigttext aus Johannes 3, die Verse 13 bis 21 aus der neuen Genfer Übersetzung. Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. In diesem kurzen Abschnitt erzählt uns Johannes das Kernstück seiner Theologie. Gott ist durch Jesus und in Jesus auf diese Welt gekommen, weil er diese Welt liebt und er will sie retten. Ähnlich wie hier steht es in 1. Johannes 4, Vers 9. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Gottes Liebesplan wird zum Lebensplan. Gottes Liebe ist der Grund, warum wir noch eine Chance bekommen, weil wir Gott nicht egal sind. Und diese Liebe wird zum Lebensplan für uns. Denn nur in Verbindung mit Gott, der Leben ist und der Leben schenkt, können wir leben. Um die Bedeutung des Kreuzes aufzuzeigen, benutzt Johannes eine damals vertraute Geschichte aus dem Alten Testament. Das Volk Israel war Schlangen ausgesetzt, deren Bisse tödlich waren. Mose hatte von Gott den Auftrag bekommen, eine bronzene Schlange an eine Stange aufzustellen. Jeder aus dem Volk, der nach einem Schlangenbiss diese bronzene Schlange anschaute, ist nicht an den Folgen dieses Schlangenbisses gestorben. Es werden drei Parallelen aus der Geschichte gezogen. Erstens die Erhöhung. Genauso wie die Schlange erhöht wurde, hängt Jesus erhöht am Kreuz. Durch die Erhöhung der Schlange blieben viele Israeliten am Leben. Durch die Erhöhung Jesu kommt für viele das Heil. Dieses Leben, das Jesus schenkt, ist nicht auf diese Welt begrenzt. Er schenkt dir Leben, das nicht begrenzt ist auf die Funktionstüchtigkeit von Herz und Lunge. Er schenkt dir Leben in Ewigkeit. Die zweite Parallele aus der Geschichte ist die rettende Macht. Die Schlangen hatten eine Wirkung. Durch sie wurden Menschen vor dem Tod bewahrt. Jesus hat eine noch viel größere Macht zu retten. Die Erhöhung ist der Start der Verherrlichung Jesu. Nach dem Kreuz folgt der Sieg über den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Wenn Jesus an der Seite seines Vaters sitzt, will er allen Menschen Leben schenken, die an ihn glauben. Jesus hat die Macht, Leben zu retten. Und die dritte Parallele. Ratschluss Gottes. In unserem Text heißt es, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Wieso muss das passieren? Es muss passieren, weil es Gottes Wille ist. Sein Wille ist, dass wir leben. Gottes Liebesplan wird zum Lebensplan. Weil er uns liebt, schenkt er uns das Leben. Hoffnung bis zum Schluss. Ich lese noch einmal Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Mit diesem Vers ist nochmal zusammengefasst, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Sein Ziel ist Rettung und nur Rettung. Diesen Gedanken müssen wir festhalten, wenn wir uns die nächsten Verse angucken. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Es ist wie mit einer Frage. Wenn jemand eine Frage in den Raum gestellt hat und du sie hörst, dann musst du dich zu ihr verhalten. Du kannst positiv antworten, du kannst negativ antworten, du kannst entscheiden zu schweigen oder du kannst gehen. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Optionen, die mir gerade einfach nicht einfallen. Aber egal, was du machst, du hast in irgendeiner Weise auf diese Frage reagiert. Du hast dich irgendwie zu ihr verhalten. Gott stellt dir mit Jesus nochmal die Frage, ob du eine Beziehung mit ihm haben möchtest. Es ist der Versuch, die Beziehung zum Lebensspender wiederherzustellen. Der Versuch, dir das Ladekabel für dein Handy wiederzugeben. Und jetzt musst du dich zu diesem Angebot verhalten. Das ist es, was mit dem Licht und mit dem Dunkel gemeint ist. Auch wenn Jesus zur Rettung gekommen ist, ist mit ihm gleichzeitig das Gericht gekommen. Die Menschen mussten sich entscheiden, wie sie zu ihm, zum Licht stehen. Wenn auf einmal Licht da ist, dann muss ich mich dazu verhalten. Entweder ich gehe ins Licht oder ich gehe in die Dunkelheit. Wenn die Menschen die Dunkelheit mehr liebten als das Licht, dann haben sie eine Entscheidung getroffen. Sie haben sich für die Dunkelheit entschieden. Wieso entscheiden wir uns so oft für die Dunkelheit? Ich habe eine Theorie. Ist euch aufgefallen, dass die meisten Lokale und Bars relativ dunkel sind? Ich mag das Halbdunkel, weil es gemütlich ist. Es erzeugt eine schöne Atmosphäre. Aber was es natürlich auch mit sich bringt, man kann nicht so viel sehen. Da sind die Flecken auf dem T-Shirt, die in der Dunkelheit nicht so wirklich zur Geltung kommen. Und auch die Unebenheiten im Gesicht sind nicht so auffällig. Für ein paar Stunden verdeckt die Dunkelheit unsere Macken und Fehler. Ich will jetzt keine Lokale schlecht reden, aber ich glaube, dass man auch so einen Lebensstil führen kann. Ein Lebensstil, der sich vieler kleiner Lügen bedient, der die Schwächen unter den Teppich kehrt und die Fehler verschwinden lässt oder auf andere abwälzt. Wer will schon sagen, dass er schlecht über jemanden geredet hat? Wer gibt gerne zu, dass er an einem Problem schuld ist? Wer will offen sagen, dass er gescheitert ist? Sich ein Leben im Licht anzugewöhnen ist anstrengend, weil wir unsere Angewohnheiten ändern müssen. Nicht auf Angriffe doppelt zurückschlagen, keine Ausreden suchen, keine Notlügen. Einfach mal die Wahrheit oder die Kritik stehen lassen, auch wenn sie dich vielleicht nicht in einem guten Licht dastehen lässt. Einfach mal Fehler auch vor dir selbst gestehen und aushalten, dass du nicht perfekt bist. Ein Leben im Licht zu leben, ist aber auch befreiend. weil ich mich nicht mehr verstecken muss, weil ich Vergebung erleben kann für die Fehler, die ich eingestehe, weil ich nicht mehr alleine bin mit meinen Problemen, weil ich in Freiheit leben kann, weil ich einen Frieden kennenlerne, der mein Herz fröhlich macht und weil ich eine Beziehung habe mit dem, der die Quelle ist. Die Quelle zu lieben, sich zu freuen, stark zu sein, zu vergeben und Frieden zu schließen. Er ist die Quelle des Lebens. Und deshalb lohnt sich ein Leben im Licht. Der ganze Text drückt eine Hoffnung aus. Die Hoffnung, dass jeder die Liebe Gottes erkennt und sich für das Licht entscheidet. Hoffnung bis zum Schluss. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich lade euch ein, das nächste Lied zu singen.
Thank you. Berg steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm.
Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Danke, dass wir auch heute wieder Gottesdienst feiern können. Danke für alle Bewahrung und allen Schutz, den wir auch in diesen Zeiten sehen und spüren können. Ich danke dir für alle, die in diesen Zeiten dafür sorgen, dass wir versorgt werden. Schenke ihnen immer wieder die Kraft, die sie brauchen, um durchzuhalten. Ich möchte dich bitten, dass wir dich immer wieder, gerade auch in diesen Zeiten, erkennen. Sei auch bei allen Politikern, die schwere Entscheidungen treffen müssen in einer Zeit, wo viel Unsicherheit herrscht. Sei du bei ihnen und schenke ihnen Weisheit. Ich bitte dich auch für unsere Welt, für alle Entscheidungsträger dieser Erde. Schenke, dass wir in dieser Zeit enger zusammenstehen und zusammenwachsen. Ich danke dir, dass wir ein Leben bei dir und in deinem Licht führen dürfen. Du weißt aber auch, dass uns das Dunkel hin und wieder reizt, weil es einfacher ist, eine Notlüge zu erzählen, als zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Schenke uns immer wieder neu die Kraft und den Mut, in deinem Licht zu leben und dort zu bleiben. Setze uns ein, dass wir von dir erzählen und auch andere Leute den Weg zu dir finden können. Sei ganz besonders bei den Einsamen in unserer Gemeinde. Wir sind Menschen und brauchen Beziehungen, und deshalb bitte ich dich, sei du spürbar nahe. Schenke ihnen eine Perspektive, wie es weitergehen kann. Sei auch bei allen Kranken. Schenke Heilung. Das alles bitten wir in Jesu Namen. Und wir beten weiter mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch jetzt noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und durch dich anderen seinen Frieden. Geht als Gesegnete des Herrn. Amen.